Kruppkörnig,
der analoge Fotopodcast mit Erik, Max und Dan.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kruppkörnig. Lange, lange ist es her und wir haben eine kleine Besonderheit. Wir sind vollzählig.
Mission complete. Kommt selten vor, aber muss auch mal sein, ne?
Ja, Max ist zurück.
Yes, Max, I'm back.
Woran lag's? Was ist los?
Puh, sagen wir es mal so, es war eine Anhäufung mehrerer Sachen. In erster Linie, wer unseren Podcast ja verfolgt hat, gab es immer ein großes Thema bei mir und das war das Studium. Das war ein sehr langer Leidensweg, auch ein sehr deprimierender Leidensweg für mich. Letztes Jahr hat das Ganze so seinen Höhepunkt dann bekommen mit einem Trauerfall, mit dem Ende einer Beziehung und dann das Studium noch draufgeschlagen. Und ich habe einfach die Reißleine gezogen, habe gesagt, Jungs, ihr müsst jetzt erstmal ohne mich das Ganze weitermachen. Ich muss jetzt erstmal mich um mich kümmern. Und es ist jetzt nicht so deprimierend, wie es sich anhört. Also ich habe mich da ganz durchkämpfen können und nach einem halben Jahr Pause bin ich jetzt back. Ich kann jetzt auf jeden Fall erzählen, ich bin darf ich mich Ingenieur schimpfen. Das Studium ist endlich zu Ende und auch so, ich habe wieder mich zum Teil wiedergefunden und protze vor neuer Energie. Doch das Jahr 2021 war noch nicht so glücklich, was Gesundheit angeht. Anfang vom Jahr hatte ich einen Arbeitsunfall, da war ich einen Monat außer Gefecht und jetzt bin ich wieder krank. Ich war mit dem guten Kollegen Gerd Braun, der auch schon bei uns in einer Folge mit war, Longboard fahren und hat mir während dem Longboardfahren die Achillessehne gerissen und
Bein abgerissen.
ja, ein bisschen unglücklich, aber ich lasse mich auf jeden Fall nicht unterkriegen. Ich bin am Start, ich bin top motiviert und hoffe jetzt auch, dass es dabei bleibt, dass wir jetzt auch mal wieder einmal mit unserem Podcast durchstarten können, dass ich fotografisch auch durchstarten kann, was auf der Strecke blieb und auch beruflich. Da freue ich mich jetzt mal ein bisschen was Neues zu sehen.
Gibt es bei dir berufliche Veränderungen derzeit oder?
Nee, aktuell nicht. Generell jetzt nach dem Studium habe ich mir vorgenommen, bei meinem aktuellen Arbeitsplatz Vollgas zu geben, einfach nochmal zu zeigen, was ich kann, auch wenn es mir da nichts bringt jetzt, weil letztendlich man ist in der Produktion und da wird es keine Besserung geben. Mit dem Ingenieurstitel werde ich mich auf jeden Fall wegbewerben müssen. Ich befinde mich gerade in der Bewerbungsphase. Ich habe auch mit dir mal ab und zu darüber gesprochen, weil ich mich auch bei euch ja beworben habe. Und unter anderem wurdest du auch dann gefragt, ob du mich empfehlen kannst. Und
hier habe ich gesagt ja und intern habe ich dann gesagt never ever.
Ja, ich kenne nur die offizielle Variante. Du hast gesagt, du kannst mich empfehlen und das andere, das weiß ich nicht. Danke dafür auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein sehr aufregendes Thema. Ich muss sagen, ich hatte da ziemlich Glück, weil ich habe bis jetzt nur dieses Jahr nur 3 Bewerbungen in mein Leben geschrieben. Das waren 3 Bewerbungen für die Ausbildung. Und seitdem hat alles so seinen Lauf genommen. Und jetzt erst nach dem Studium fängt so die Bewerbungsphase für mich richtig an. Das ist ganz neu für mich. Also ich habe mich schon auf viele, viele Stellen beworben, habe auch schon 1-2 sozusagen zum Vorstellungsgespräch gehabt und ja, abwarten, Tee trinken, hoffen, dass was bei rumkommt. Eine Stelle, die würde mich sehr interessieren, das ist in der Anlagensicherheit und da warte ich gerade noch auf eine Antwort und wenn nicht, dann geht es auf jeden Fall so oder so irgendwie weiter.
Ja, Erik, was war bei uns beiden los?
Oh, ehrlich gesagt wenig. Also bei mir, ja gut, kann man das so pauschalisieren. Also an mir lag's nicht. Aber es war halt, sag ich mal, um uns herum ziemlich viel, was jetzt im letzten halben Jahr einfach los war. Ja, und da stand der Podcast halt nicht so im Fokus, wie er hätte stehen sollen, würde ich sagen. Also ich denke, so kann man es vereinfachen.
Ja, ich denke, dass alle Parteien irgendwie beschäftigt waren. Ja, ja. Ich habe ja ein Haus gekauft, beziehungsweise ich habe es ja schon vor längerer Zeit gekauft, aber bin jetzt gerade am Renovieren und ich wurde Vater. Und da ist die Zeit jetzt einfach auch knapp gewesen. Ich bin den ganzen Tag auf der Baustelle und bin da am, ja, am Arbeiten. Viele ungeplante Sachen vor allen Dingen. Ich habe ja immer die ganze Zeit gedacht, das Haus sieht super aus. Ja, ein bisschen Tapeten, also ein bisschen streichen und ziehst da ein und gut ist, aber dem war nicht so. Jetzt machen wir gerade die ganze Elektrik neu und ja, ist halt so ein leidiges Thema jetzt, wo sich noch ein paar Monate durchziehen wird bei mir, aber wir drei schauen, dass wir da ein paar mehr Folgen aufnehmen können. Da haben wir auch ein kleines Konzept erstellt, zum Beispiel mit einem neuen Format, welches von meiner Seite aus jetzt herkommt, ist, nennt sich Analog Monologue, passend zu einem kleinen Magazin, welches ich rausbringen werde. Da reden wir aber später nochmal drüber. Max, du hattest auch ein kleines Projekt. Wird es eine eigene Plattform kriegen oder möchtest du das in normale Folgen integrieren?
Nö, ich glaube, das machen wir so, wie du es vor, auch vorhattest mit Analog Monolog. Und einfach, dass wir sagen, wir nehmen noch so ein, zwei Zwischenformate in unserem Podcast mit ein. Einfach, der Hintergrund ist, auch dieser zu dritt mal einen Zeitpunkt zu finden, wo wir mal was machen oder mit einem Gast, ist doch, wie wir es ja am eigenen Leib gemerkt haben, schwierig. Weil es dann doch an der Zeit hakt. Wir sind ja alle voll beruflich und stehen mitten im Leben und haben dann unsere eigenen Aufgaben, priorisieren das auch. Ich würde, so wie du Analog Monolog vorhast, einfach so als Zwischenessenz dann einfach mal mit reinbringen, dass wir einfach durchgehend oder beziehungsweise regelmäßigen Content liefern können für unsere Zuhörer. Und ja, später gehst du ja nochmal auf Analog Monolog ein, was ja so durch entstanden ist durch eins deiner Projekte. Und ich habe gedacht, so eine Quickie-Fragerunde, die man dann immer so zu zweit macht, muss ja immer so einer von uns und vielleicht mal ein Gast, beziehungsweise auch wir untereinander, dass wir dann auch, wie gesagt, so eine kleine Folge rausbringen und damit wir dann so eine gewisse Regelmäßigkeit irgendwann mal da reinbringen, weil letztendlich, wir haben ja gemerkt, uns macht es Spaß und wir haben auch gemerkt, dass es Leute gibt, die sich für uns interessieren und die es sogar sehr schade finden, dass dann so lange nichts kam. Und ja, einfach um sich selbst und seinen Zuhörern gerecht zu werden, glaube ich, ist das so ein schöner Denkanstoß, den wir da vorhaben.
Ja, und ich muss mich wirklich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Da kamen ja regelmäßig Fragen, hey, wann kommt eine neue Folge? Was ist mit Max? Wie, wo, wann, was? Und ich denke, wie der Max schon erwähnt hat, mit dieser neuen Formatvielfalt, die dann geplant ist, dass wir da einfach nochmal ein paar Lücken füllen können mit halt kleineren Formaten. Ich glaube, Max, sein Format hat jetzt noch keinen Namen, oder?
Nee, hat noch keinen Namen. Mal gucken. Also okay, du hast eine Blitzrunde oder sowas reingebracht, mal als wir gestern geschrieben haben. Fand ich auch gar nicht mal so schlecht, aber wir können ja ein bisschen dran feilen.
Ja, Erik würde sagen, jetzt Blitzkrieg.
Das hast du eigentlich jetzt gesagt.
Ja, okay. nee, aber da werden wir uns schon noch einen schnippischen Namen einfallen lassen. Und dann wird es passen. Bitte?
Der Question Master.
Der Question Master. Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, dann quatsch ich mal ganz kurz über das Analog Monolog. Ist es okay oder soll man es auf später verschieben?
Natürlich, genau.
Natürlich.
Also mit Analog Monolog, Analog Monolog, ne, wie der Name schon sagt, wird ein Format sein, was jetzt hier audiotechnisch von uns dann geführt wird. Wir halten einen Monolog. Also es wird immer nur eine Einzelperson reden und es wird auch nur immer eine Einzelperson anwesend sein und dann ein Thema, welches ihm auf dem Herzen liegt, besprechen. Und wie ich zu diesem Thema kam, ist so, dass ich ein kleines Magazin, ein sogenanntes Zine, ein günstig produziertes, einfaches kleines Heftchen machen wollte, beziehungsweise habe ich es auch schon fertig gemacht. Und da wurde ich inspiriert durch einen amerikanischen Kollegen von mir, Nostalgic Vanity heißt er. Und der hat so ein Zine gemacht, das hieß No Damn Pixels. Und er hat die ganzen Bilder analog geschossen und die Texte mit der Schreibmaschine verfasst. Und es hat mich einfach gehuckt irgendwie, das hat mich inspiriert. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich mache auch sowas. Meine Texte sind nicht mit der Schreibmaschine geschrieben, aber es sind kleine, abgeschlossene Projekte. 3 Hefte wird es geben und das ist mein kleines, dann visuelles Sprachrohr, das man dann auch in der Hand haben kann. Aber dazu gibt es dann in der ersten Podcast-Folge Analog Monolog natürlich mehr Informationen und auch wie ihr es bestellen könnt, Preise etc.
Ist es schon fertig mit allen dreien oder noch in der
Arbeit? Alle drei Hefte sind fertig. Alle drei Hefte sind kleine abgeschlossene Themen, haben so um die 20 bis 30 Seiten. Und ich find's interessant. Es sind kleine interessante Heftchen. Also da ist jetzt den Urknall kann man da jetzt natürlich nicht erwarten, aber man hat ein bisschen Text, man hat ein paar Bilder und kann ganz ganz cool werden. Also ich freue mich auch drauf, das dann rauszubringen.
Okay, die Bilder. Also ich denke auch, du wirst ja auch dann wahrscheinlich im ersten Analog Monolog dann auch ein bisschen noch mehr davon erzählen. Deswegen müssen wir jetzt auch gar so viel weiter da anteasern, denke ich. Und ja,
genau.
Leute, stay tuned.
Genau.
Ja, ich würde sagen,
dann werde ich vielleicht auch in dem Analog Monolog ein bisschen erzählen, wie ich das erstellt habe, weil es gibt einfache, günstige Alternativen. Was heißt einfach? Sind genauso komplex wie jetzt InDesign oder so, aber da gibt es einfach Alternativen, mit denen man gut arbeiten kann. Und das kann ich jedem empfehlen, einfach da sich mal ein bisschen reinzufuchsen.
Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, finde ich. Ich habe mich ja auch schon ein, zwei Mal damit befasst und würde gerne mal was planen, aber bis jetzt ist es nur Wunschdenken. Aber was da für Möglichkeiten gibt, grenzenlos eigentlich.
Absolut. Und auch, da sind wir ja jetzt rein bei dem digitalen Erstellen dieses Scenes. Die Möglichkeiten erweitern sich ja, wenn es dann um die Druckerei geht, wenn es ums Papier geht, um die Art des Druckes. Ne? Da haben wir ja schon öfters drüber diskutiert. Du machst deine Fotos am PC fertig, hast dann da deinen RGB-Farbraum. Den musst du auch erst übersetzen auf einen druckfähigen Farbraum. Ne? Mhm. CMYK, ne? Und da ist dann wieder das große Problem mit dem Schwarz-Weiß-Druck, dass du Farbstiche hast, etc. Aber das bequatsche ich dann alles im Monolog.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt.
Ja. Gibt es bei euch jetzt gerade im Moment fotografische Neuigkeiten? Weil da hätte ich dann auch vielleicht passend zum Thema was zu erzählen.
Ich würde es einfach mal anfangen, wenn das okay ist.
Ja, gerne.
Ja. Ja, also. Zu einem, ich habe vorgestern erstmal unsere zwei letzten Folgen mir angehört. Hat lang gedauert eigentlich. Normalerweise hätte ich es ja schon früher hören müssen, bei denen ich ja nicht dabei war. Und da erstmal so eine kleine Feedback-Runde. Ich würde zum Beispiel, ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, Folgen, wo ich jetzt mit dabei war, würde ich mir nie nochmal anhören wollen. Finde ich irgendwie langweilig. Aber dann habe ich gedacht, was bin ich für ein Mensch, wenn ich nicht mal dann die Folgen von unserem eigenen Podcast höre, wo ich nicht dabei bin. Und deswegen war es mir wichtig, bevor wir jetzt hier eine neue Folge aufnehmen, dass ich die auf jeden Fall nehme. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nicht dabei war, aber ich hatte sehr viel Spaß dabei, unseren Podcast zu hören mit euch beiden, beziehungsweise einmal mit dem Kollegen Robin Disselkamp. Auch wenn da ein bisschen zu viel Sony-Gehate dabei war, muss ich erstmal sagen, es war doch sehr interessant für mich mal so in jetzt die Position des Zuhörers reinzuschlüpfen, ja, und einfach mal unseren Podcast zuzuhören. Was es Neues gibt, jetzt auch gerade bei mir, wie gesagt, ich habe jetzt so mein Tief überwunden und bin sehr motiviert und ich möchte mich vor allem jetzt fotografisch, habe ich immer so das Gefühl gehabt die letzten Jahre, dass ich eher so zwei Schritte zurück bin, als mal einen Schritt nach vorne zu machen und da habe ich es einfach mir überlegt, wie gehe ich das Ganze an? Ich möchte so ein bisschen so den Wissensschwamm, jetzt metaphorisch gesehen, einfach ausdrücken und versuchen wieder so die Fotografie für mich neu zu entdecken. Unter anderem auch viele Basics wieder nochmal von vorne aneignen. Was jetzt Equipment angeht, habe ich jetzt nichts Neues, aber ich habe mir mal einen MacBook Pro zugelegt, in der Hoffnung, dass vielleicht das nochmal ein neuer Anreiz ist oder Motivation, vielleicht ein bisschen mehr zu machen.
Ganz kurz. Du hast mir mal zu einem Sportgerät was erzählt, weißt du das noch?
zu dem Rudergerät?
Sportgerät als Anreiz.
Ja, genau. Ach weißt so, es gibt ja eine Studie, die besagt, dass Neuanschaffungen nur 3 Monate lang glücklich machen und dann nicht mehr. Meinst du diese?
Und dann kaufe ich mir einen neuen Mac von dir.
Und dann kaufe ich mir einen neuen Mac.
Aber der Erik und ich,
ja,
wir haben da ein tolles Konzept, was wir dir gerne andrehen würden. Der Erik schickt mir ja immer in Instagram so tolle Fotografen und tolle Seiten. Zum Beispiel so Fotokurse in Mannheim gibt's jetzt da.
Die sind richtig
und
klasse.
Und die Bilder sind Choc Güzel. So schlecht, sind wirklich schlecht.
Das habt ihr in der letzten Folge auch
das sind jetzt noch neue Sachen.
Ja, das ist so. Was Neues.
Das ist was Neues.
Gerade ein paar Tage alt. Auf jeden Fall haben der Erik und ich gesagt, wenn der ganze Lockdown rum ist,
machen wir einen Fotokurs.
Dann werden wir einen analogen Fotokurs in Mannheim machen. Weil das war so schlecht, was er mir geschickt hat. Die Scheiße, die kriegen wir 3 oder 2 oder wer da auch immer Lust drauf hat, das kriegen wir auch hin.
Ich könnte meine Mutter da hinstellen, die keine Ahnung davon hat und die wird wahrscheinlich bessere Kurse geben als das, was ich da gesehen habe. Also kurz zum Verständnis für Max. Mein Instagram-Konto ist von Instagram als nicht mehr werbefreundlich oder generell freundlich eingestuft. Das heißt, meine Beiträge erreichen keine Reichweite, aber ich werde mit Werbung zugeballert. Bei mir ist wirklich, ich gucke mir eine Story von dir an und danach kommt direkt Werbung. Dann gucke ich mir eine halbe Story an, Werbung. Ich habe nur Werbung. Jeder Beitrag bei mir ist Werbung, alles. Und es ist halt, sage ich mal, ich glaube, Instagram denkt wirklich, diese Werbung ist auf mich zugeschustert. Ist es aber nicht. Es ist der größte Crap, der mir angezeigt wird. Es ist so, lerne vom Profi. Die Architekturfotografie, irgendwie ein komplett schräges Bild, wo der Schatten von dem Typ noch mit drin ist und. Lerne vom Profi für nur 179 Euro. So, das ist ein Schnäppchen.
Aber gut, wenn man dich kennt, Erik, und so weiß, für was du dich begeistern kannst, gerade Memes, die man von dir geschickt bekommt, das ist alles Trash, ja. Und ich glaube, da greift dann so ein ganz einfacher Instagram-Algorithmus zurück und sagt, oh, der Erik, das ist jetzt hier kein niveauvoller Bursche.
Den machen wir jetzt kaputt.
Der bekommt das jetzt mal so.
Ja, von dir kommt aber auch nicht schöneres Zeug, Max. So ist es nicht.
Ja, also ich switch immer zwischen 2 WhatsApp-Gruppen und es wird immer derber.
Ja, ja.
Eine neue Sache gibt's noch und die hat ein wenig mit der analogen Fotografie zu tun und die wollte ich noch hier nennen und zwar, ich habe mir auch noch was weiteres gekauft, eine Siebdruckmaschine.
Oh, Alter, warum sagst du das erst jetzt?
Ja, ist noch ganz neu, also die habe ich jetzt 2 Wochen lang und ja, ich bin ja schon seit 3 Wochen verletzt, ich konnte noch nichts machen.
Du hättest mir vor 2 Wochen Bescheid sagen müssen, das ist wie wenn du mir fremd gehst und nicht Bescheid sagst.
Ja, das tut mir leid.
Weil wenn man danach nur Homo sagt, ist alles gut.
Ja, okay.
Okay.
Nee, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Erik und Danny, wisst ihr, wie das ganze Prinzip einer Siebdruckmaschine funktioniert?
Nein.
Ich habe mich da gut reingefuchst, aber du kannst das gerne nochmal erklären für die Zuhörer.
Ja, auch genau, für die Zuhörer, auf jeden Fall die Leute, die es nicht wissen. Eine Siebdruckmaschine, das ist ja, du hast ja ein Sieb und du druckst dann was. Und das geht's darum, wie kriege ich das Motiv aus Sieb und dann letztendlich dann dieses Motiv mit Farbe auf dann Papier, T-Shirts, was weiß ich. Und das wusste ich auch nicht bis vor kurzem und das fand ich super interessant, weil wir jetzt hier wieder bei diesem analogen Thema sind.
Mhm.
Du regenerierst mit deinem Sieb eine Art Negativ. Und dieses Negativ erzeugst du, indem du einen Kontaktabzug machst. Ja, jetzt auch die Leute, die noch nicht in der Dunkelkammer waren. Kontaktabzug war ja immer, du machst deine Negative auf Fotopapier, bestrahlst das und dann hast du erstmal einen direkten Kontaktabzug von deinen Negativen und dann kannst du ja dann gucken, welches meiner Negative möchte ich vielleicht doch als positiv dann vergrößern. Ja, das ist sehr, sehr einfach erklärt. Und so ist es beim Siebdruck. Ich habe ein Motiv, ein Logo zum Beispiel. Dieses drucke ich auf Folie aus und lege das auf mein Sieb. Davor habe ich Fotoemulsion drauf gepinselt und wenn ich dann mein Motiv belichte, dann die schwarzen Flächen, wo jetzt das Logo wiedergegeben wird, die werden ja aufgrund der schwarzen Fläche nicht belichtet. Das heißt, die Fotoemulsion darunter, die kommt nicht mit Licht in Berührung. Und dementsprechend alles, was dann darum mit Licht in Berührung kommt, härtet aus. Das heißt, wir haben einen sogenannten Kontaktabzug erstellt und das ist dann ein Negativ. Und diese Fotoemulsion lässt keine Farbe mehr durch, aber da, wo kein Licht draufgekommen ist, kommt Farbe durch. Und so werden dann Motive für den Siebdruck regeneriert. Ich hoffe, ich habe es nicht allzu kompliziert erklärt. Ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja, und danke. Nee, auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Geschichte. Und ich habe jetzt alles da. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt die Tage das mal aufbaue. Und an sich hängt es nur noch so nah an dem Motiv, weil ich jetzt gerade nichts hab, was ich vielleicht machen möchte. Vielleicht mache ich auch das Filzy Wizard.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Mir fällt da direkt was ein. Ich kann dir die Daten schicken.
Ja, nee, und das einfach, dass ich mal eins gemacht habe. Und dann heißt es üben, drucken, drucken, drucken. Da freue ich mich schon ziemlich drauf. Und wie gesagt, so einen kleinen analogen Touch hat es ja gehabt durch die Fotoemulsion. Und ich freue mich, wenn ich da auch Spaß dran haben werde und mehr berichten kann in Zukunft vielleicht.
Ja, ist eine geile Sache. Ich finde, es zählt komplett zu dem Thema analoge Fotografie auch dazu. Es ist genauso wie Erik und ich als über Schreibmaschinen philosophieren oder über Schallplatten. Da sind wir ja alle drei ja affin. Und zählt für mich in dieselbe Kerbe, absolut. Erik?
Ja.
Lebst du also noch?
Ja, natürlich lebe ich noch. Ich wollte nicht unterbrechen.
Ja, vielleicht an dieser Stelle, ich habe ja so lange von euch nichts mehr gehört, gerade auch ab und zu mal geschrieben und gerade Danny hat immer oft bemängelt, Max, du machst dich ganz schön rar, aber ich habe genauso wenig auch von euch mitbekommen und vielleicht auch jetzt, der Erik hat noch so wenig Redebedarf bis jetzt gehabt. Erik, was gibt's bei dir so Neues?
Erzähl mir noch mal ein bisschen einiges, was. Einiges tatsächlich. Ich wollte noch mal ganz kurz auf dich zurückkommen. Ich habe gesehen letztens, du benutzt endlich die Sensabronica. Das habe ich gesehen, das hat mir ziemlich gut gefallen, dass du diese Mittelformatkamera wieder häufiger in Benutzung hast, glaube ich. Also so sah es zumindest mal für mich als Außenstehender aus. Ist das denn so?
Ja, das ist so. Aber wie gesagt, auch jetzt, wo das ich ja voll motiviert bin, mein Loch, ich kann es gar nicht oft genug jetzt erwähnen, vorbei ist.
Du bist voll motiviert in deinem Loch?
Nee, ich bin aus. In meinem Loch war ich voll motiviert, deprimiert zu sein auf jeden Fall. Ich bin zum Glück aus diesem Loch und bin voll motiviert, das mal ein bisschen mehr zu machen. Und konnte endlich die Sensor, die Erik eher bis dato mehr benutzt hat als ich selbst, habe ich auch mal in die Hand nehmen können. Und muss sagen, ich bin sehr glücklich. Wobei, ich bin nicht so glücklich, dass der Erik immer so die Seagull als nicht hochwertige
Kamera anpreist. Das habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, die Seagull ist eine gute Kamera. Sie wird nur dem, was ich mit einer Mittelformatkamera machen will, ist sie nicht das richtige Werkzeug. Ja, ich habe nie gesagt, sie ist schlecht. Ich habe nur gesagt, für das, was ich damit machen will, muss ich mich nach was anderem umgucken, damit ich glücklicher werde. Ich bin einfach kein Lichtschacht-Typ. Ich brauche ein Prisma. Das ist einfach, das ist so ein kleiner Fetisch. Ja, gut, aber
ja, genau.
Genau, jetzt drauf zurückzukommen, was es bei mir so Neues gibt. Also ich habe, ich weiß gar nicht, wann waren wir denn mit der letzten Folge dran?
Januar,
das, okay. Also, ich komme ja aus Mannheim. Wir haben eigentlich seit Ende November durchgehenden Lockdown, Ausgangsbeschränkungen und ich sag so, es ist fotografisch, wenn du was in Mannheim umsetzen willst, ist möglich, ist aber nicht so geil. Und ich habe halt erstmal die letzten Monate, sagen wir bestimmt 2-3 Monate bis März habe ich genutzt, um mein Equipment ein bisschen aufzurüsten, Systeme zu finden, mit denen ich jetzt sage, okay, mit denen bin ich zufrieden, mit denen will ich die nächsten Jahre verbringen und gibt für mich nichts zum Aussetzen, was ich daran habe. Ich habe den Prozess des Entwickelns, des Scans und allem, habe ich für mich, für die Erwartungen und Ansprüche, die ich habe, perfektioniert. Also perfektioniert ist schwierig zu sagen, ja, weil es gibt immer Menschen, die da besser sind, sage ich mal. Aber für das, was ich mache und was ich mit meinen negativen und entwickelten negativen erreichen möchte, ist es perfekt. Ich habe meinen Scan-Prozess gerade viel im Schwarz-Weiß-Bereich optimiert und habe auch für Farbfilme mal, weil ich nie so zufrieden war mit den Farben, welche durch den Epson-Negativ-Scanner rauskamen, habe ich mich ziemlich nach Labs umgeschaut und habe jetzt, denke ich, das Labor gefunden, wo ich meine Farbfilme in Zukunft auch scannen lassen werde, weil ich dann mit dem Gesamtservice...
Kannst du auch gern sagen, wie es heißt.
SafeLight Berlin bin ich ziemlich zufrieden, muss ich sagen.
Wie ist der Prozess dort? Wie läuft es ab? Ist es so wie bei mein Filmlab? Du schickst die Sachen hin, kriegst eine Rechnung, bezahlst die und die tun es dann scannen?
Komplett
und anders. Und bearbeiten, weil es ist immer sehr, sehr zeitaufwendig.
Genau, dann erzähl mal bitte. Anders. Also du gibst dort eine Bestellung ab und bezahlst diese. Dann druckst du dir den Bestellbeleg aus im Endeffekt und schickst den per Post mit den Filmen hin. Du kriegst dann nur noch die Benachrichtigung, dass deine Filme angekommen sind. Und dann die nächste Mail ist dann deine Dateien via WeTransfer, wo du sie dann runterladen kannst. War bei mir, ich habe die Filme dienstags losgeschickt und hatte Samstagabend, hatte ich schon die E-Mail mit den Scans im Postfach. Und finde
ich, was vor allen Dingen bei SafeLight Berlin super fair ist, ist, dass die fürs Pushen und fürs Pullen kein Extrageld wollen.
Echt? Also ich habe nur ungepushte und gepullte Filme hingeschickt bisher. Und war aber bisher wirklich
sehr zufrieden. Okay, weil der Sören hat mir das gesagt gehabt. Und wenn das nämlich der Fall ist, ich habe jetzt nicht nachrecherchiert, was ein schlechter Journalist ich bin. Ich bin ja keiner. Auf jeden Fall, wenn das so ist, wäre das ja mega geil, ne?
Vor allem 14 Euro für Entwicklung und Scannen, finde ich auch, ist, sag ich mal, klar, ist es ein großer Griff in die Tasche, ja, aber gerade wenn man mehrere Filme hinschickt, aber ganz ehrlich, wie viele Bilder habe ich schon als nicht gut von mir abgetan, Dankeschön. Einfach nur, weil ich halt die Ausgabe vom Scanner einfach nicht toll fand. Und wenn ich mir jetzt halt angucke, wie ein Portra 400 zum Beispiel aussieht, wenn er im Labor gescannt wurde, das sind halt Welten dazwischen. Ja, und da sind es diese paar Euro, die es dann im Endeffekt mehr kostet als nur die Farbentwicklung, ist es mir das tatsächlich wert dafür, dass die Bilder qualitativ auf einem höheren Level sind, als wenn ich selbst zu Hause scanne. Schwarz-Weiß werde ich allerdings immer noch selbst scannen, weil da sehe ich keinen Verbesserungsbedarf jetzt in den Ergebnissen, die ich bekomme.
Vor allen Dingen Preis-Leistung ist unschlagbar, wenn du es selbst machst. SafeLight Berlin will 15 Euro haben
14.
für einen Film.
Bei C41 ist 14 Euro, ja, C41-Kleinbild. Ich glaube, Mittelformat C41 sind 15 Euro. Aber
okay.
Schwarz-Weiß-Film entwickle ich selbst und dann scanne ich es auch selbst.
Ja, egal wie, es ist günstiger daheim.
Natürlich, logisch. Also ich meine, wir haben das mal, glaube ich, hochgerechnet. Ich glaube, der Scanner, den hat man nach 30, 40 Filmen hast du den Scanner drin. Und das ist ja sehr schnell erreicht.
Ja, absolut.
Also das
ja, ist vielleicht nur eine Milchmädchenrechnung, aber wenn du das dann auf Dauer betreibst, dann Pi mal Daumen zahlst du 10 bis 30 Cent pro Entwicklung zu Hause. Ja,
ja, ist und aber halt ein Unterschied zu den 14 Euro, wenn du es woanders machen lässt.
Naja, ich muss sagen,
du musst auch noch den Versand dazu rechnen, ne?
Ja. Genau, das sind was? 5 mit hin und zurück senden, 5 Euro.
Und wenn du deine Negative wieder haben willst, musst du auch noch mal dazu rechnen.
Ja, hin und zurück sind, du zahlst ja 2,70 Euro für den Maxi-Brief. Und dann, glaube ich, bei SafeLight sind es um die 3 Euro. Dann kriegst du versichert mit DHL deine Negative zurück. Negative haben tatsächlich lange gedauert, aber wenn man die Scans schon vorher hat, sag ich mal, ist es ja halb so wild.
Ja, ist ja nur noch dann für die Archivierung wichtig. Genau. Und ich muss sagen, ich kenne SafeLight Berlin jetzt nicht. Und ich muss sagen, dass es sich schon gut anhört, was das Zeitfaktor angeht, weil, wie gesagt, mein Filmlab oder nimm Film. Die ich bis jetzt benutzt habe, da war es immer so, du schickst ein, dann schicken sie erst eine Rechnung, dann musst du es überweisen, weil PayPal wird bei manchen nicht akzeptiert. Und dann war das ein sehr langwieriger Prozess. Und das ist sowas, klar, wir leben hier in der, wir sprechen hier über die analoge Fotografie und gerade das analoge Thema ist ja irgendwie noch zeitintensiv, aber auf einer anderen Art und Weise will man ja auch dann doch zeitliche Ergebnisse sehen. Und da muss ich sagen, dass das sehr attraktiv dann oder aussieht für mich, wenn ich dann weiß, okay, ich kann schon vorher bezahlen und dann ist dieser Workflow schneller als der anderen Unternehmen.
Genau.
Das muss ich sagen, das hebt sich schon ein bisschen hervor für mich, wo ich sagen würde, wird auf jeden Fall für mich auch eine Option sein, mal das auszuprobieren.
Ja, ich muss auch sagen, für mich ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn ich Schwarz-Weiß-Fotos scanne, als wenn ich Farbfotos scanne. Einfach aus dem Grund, beim Schwarz-Weiß-Bild bin ich von Filmeinlegen bis Entwicklung und Scannen hänge ich hinten dran. Ein Farbfilm bei mir, den hole ich aus der Kamera und schicke ihn ein, warte eine Woche drauf, kriege die Negative zurück und dann scanne ich's. Und dann geht für mich so dieses Gefühl, dass selbstständig was schaffen verloren durch diese eine Woche und durch dieses, dass ich es nicht selbst entwickelt habe. Und dann ist es eigentlich für mich, Farbfilme zu scannen, nur noch eine Qual und dann bin ich enttäuscht, weil ich die Farben nicht hinbekomme und dann bin ich enttäuscht, dass ich doch so viel noch nachbearbeiten muss und da finde ich halt dem kleinen Teufelchen, was mir da auf der Schulter sitzt, das trägt sich halt aus damit, dass ich es halt dann einfach, das sind mir auch diese 7 Euro wert, das im Labor entwickeln zu lassen und scannen zu lassen direkt. Das ist für mich weniger zeitintensiv und es nimmt mir Arbeit ab und die Ergebnisse sind halt wesentlich besser, als wenn ich selbst mit meinem 300-Euro-Scanner arbeite.
Ja, absolut verständlich.
Mal gucken, wie ich in einem halben Jahr, wenn ich alle Farbfilme hingeschickt habe und hingeschickt habe und scannen lassen, wie mein Bankkonto dann aussieht, ja, dann werde ich nochmal Revue passieren lassen zu dem, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, aber ich denke mal, wir bewegen uns alle in der analogen Fotografie und ich denke auch, einige Zuhörer werden sich wahrscheinlich auch in der analogen Fotografie bewegen und dann muss ich natürlich nicht erklären, dass die analoge Fotografie kein sehr günstiges Hobby ist. Und das sollte auch eben klar sein, der das betreibt.
Das stimmt. So eine Frage zwischenrein, weil wir gerade beim Thema waren mit Geld günstig etc. Habt ihr schon mal was gewonnen?
Gewonnen, wenn man jetzt auf mein 18-jähriges Ich zurückgeht, bei einigen, ja.
Spilo zählt nicht.
Okay, dann habe ich noch nie irgendwo wirklich was gewonnen. Meine Mutter hatte damals im Radio, ich glaube, 1 oder 2 Jahre von meinem Kindergarten gewonnen, dass das bezahlt wird von dem nicht genannten Radiosender. Aber ich persönlich gewonnen noch nie was, nee.
Also ja. Wurde bei dir an der Bildung gespart?
Genau, richtig. Meine Mutter sagte, sie möchte nicht, dass ihr Kind klüger wird als Danny, ja, weil um dich nicht zu benachteiligen, ja, weil ja. Ich meine, das war ein komplett Mannheim-Thema, dieser der dumme Danny. Und deswegen, ja, musste halt an der Bildung einfach gespart werden, damit du nicht ganz so auffällst.
Nee, Erik, da merkt man wieder, du denkst falsch. die hat es einfach anders dann investiert. Die hat das Geld vom Kindergarten gespart und hat es später in dich rein investiert. Deswegen bist du so ein schlauer Typ.
Genau, dankeschön. Genau, dann nehme ich jetzt auch wieder mein Front an dich zurück.
Das freut mich. Max, hast du was gewonnen?
Ich hoffe, dass ich vielleicht heute Abend im Euro-Jackpot gewinne. Ansonsten, ich habe bei einem Videogewinnspiel, also es war ein Wettbewerb, da habe ich gewonnen schon mal. Aber so jetzt bei einem Gewinnspiel, wo man jetzt irgendwas losen oder so was, habe ich schon nie gewonnen. Aber ich habe bei ein, zwei Contests mitgemacht und da habe ich schon gewonnen. Beziehungsweise den zweiten Platz gemacht, wo und dafür gab es auch einen Gewinn, 500 Euro.
Oh, nicht schlecht.
Und zwar echt war das so, ich glaube, die Sparkasse hier in Worms, die hat 175 Jahre Jubiläum gefeiert und du konntest dann was einsenden, videotechnisch. Und es hat dann der damalige Regisseur der Wormser Nibelungenfestspiele hat es dann begutachtet und dann bewertet. Und da habe ich den zweiten Platz gemacht und das waren, glaube ich, 500 Euro oder sowas.
Klingt sehr gut.
Ja.
Aber ich hinaus will.
Du hast was gewonnen, Danny. Und das
ist ja, ich habe was gewonnen.
Ja,
genau. Als kleiner Junge gab es mal einen Zeichenwettbewerb und da habe ich ein Bild abgegeben und da habe ich was gewonnen. Nee, war ein Witz. Doch, stimmt wirklich, aber nee. Das Oberwert, glaub ich dir jetzt nicht mehr. Okay. Oberwert, die Firma, die Kamerataschen herstellt, sehr, sehr teure, sehr, sehr hochwertige Kamerataschen. Die haben ein Gewinnspiel gemacht. Man musste dort seine Lieblingskameratasche ein Foto einschicken. Und das war die Teilnahmebedingung im Endeffekt. Und dann konnte man gewinnen. Und unglaublich aber war, ich habe eine Oberwert-Kameratasche gewonnen im Wert von 700 Euro. Aus Leder in Braun. Voll geil. Also die Kameratasche von Oberwert kann ich sowas von empfehlen. Ob die jetzt 700 Euro wert ist oder ob man 700 Euro in eine Kameratasche investieren will, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst wissen. Aber qualitativ ist das Ding schon ziemlich geil. Also der Erik hat es auch live gesehen. Was sagst du?
Sehr geil. Ich würde trotzdem das Geld dafür nicht ausgeben. Aber wenn man es gewinnt, ist es sehr, sehr schön. Und ich würde es auch an deiner Stelle, denke ich, bis ans Lebensende behalten.
Genau, das habe ich auch dann gesagt. Alle sagen zu mir so, hey, verkaufst du nicht. Bullshit. Seid ihr verrückt, Mann? Erstmal, dass ich in meinem Leben irgendwas Geiles gewinne, behalte ich das Teil natürlich. Ist ja auch schön, so eine tolle Kameratasche.
Gerade in der Fotografie ist es ja häufig so, dass man sich irgendwas kauft und dann so denkt, ah, okay, verkaufe ich ja eh wieder oder ich probiere mal rum und verkaufe es dann wieder. Aber man verliebt sich auch sehr schnell in das in Dinge, die man sich gekauft hat und bekommt es dann nicht mehr übers Herz, sie zu verkaufen. Ich weiß ja, dass du
oder ja, man verkauft es, um dann zu merken,
dass man es gebraucht hat.
Das war geil und du kriegst es nicht mehr zu dem Preis oder so. Das ist mir schon ganz, ganz häufig passiert. Bestes Beispiel bei mir ist ja diese Epson RD1 verkauft und die Preise haben sich verdoppelt. Also
Na gut, wobei ich hatte ja jetzt bei Anschaffungen, die ich jetzt in letzter Zeit hatte, auch, sage ich mal, relativ Glück. Das relativ muss man sehr laut sagen. Aber
Auf was willst du hinaus? Hast du dir denn etwa eine neue Kamera gekauft?
Nein, darauf wollte ich jetzt tatsächlich nicht hinaus. Ich wollte nur darauf hinaus. Nee, ich wollte nur darauf hinaus, dass die, dass jetzt zurzeit die Preise, gerade was die analoge Fotografie und Ausrüstung der analogen Fotografie angeht, zurzeit ist ja jenseits von Gut und Böse. Ja, also
findet ihr manche Preise gerechtfertigt?
Nein, definitiv nicht. Also
gerade diese High-End-Geschichten, zum Beispiel die Contax T2, um jetzt mal so ein legendäres Gerät zu nennen.
Na, also dieser krasse Preis auf keinen Fall. Erstmal, weil ich finde, die Contax ist eine sehr, sehr tolle Kamera und alles, was man sieht, was damit fotografiert wurde, ist teilweise wirklich atemberaubend, ja. Aber ich wäre es zum Beispiel nicht bereit zu zahlen. Ich bin ja eh, was Fotografie angeht, immer so der Geizhals, ja, bis ich dann heulend mit dem Handy in der Hand von eBay oder eBay Kleinanzeigen komme und dann doch irgendwas gekauft habe. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle, wenn man es bereut. Aber ich weiß nicht. Also ich finde, manche Kameras, die halt wirklich Sammlerwert haben, ist es gerechtfertigt. Aber für eine Point-and-Shoot schwierig. Also, ich weiß nicht,
gut, was liegt denn mit der Contax war jetzt einfach nur, mit der Contax war jetzt einfach nur ein Beispiel, so, weil das einfach so eine Kamera ist, die halt exorbitant teuer ist.
Und was kosten die denn? Ich weiß gerade nicht, was die kostet.
So, der aktuelle Preis sind so um die 800 Euro.
Echt? Ach, krass.
Für eine Point-and-Shoot, das ist schon.
Ja,
außerdem, also ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht den Hintergrund dahinter, ja. Ich weiß nicht, inwiefern Nachfrage und Angebot hier stimmen. Und deswegen würde ich mich jetzt da nicht äußern wollen, ob da jetzt der gerechtfertigt ist oder nicht. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, jetzt nicht bei der Contax weiß es nicht, aber dass so manche Geräte jetzt, vergleichen wir mal die Yashica T3 Super, die ich zum Beispiel habe, oder die von Olymp, wie heißt Olympus?
Die Mühe.
Die Mühe 2 oder wie auch immer. Die werden ja auch beide zwischen 100 und 200 Euro gehandelt. Wenn es halt nur noch wenige gibt und die so beliebt sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man gern 100 Euro dafür ausgibt. Ich bin da sehr glücklich noch davon gekommen. Ich habe meine Yashica T3 Super für 1 Euro auf dem Flohmarkt bekommen und ja, mittlerweile ist der Akkudeckel leider kaputt, aber die funktioniert, die rennt.
Klebeband drüber, dann auch
nicht. Ja, würde ich das nicht hergeben wollen. Ja. Aber
voll verbabbelt, unbeabsichtigt sind wir jetzt zu einem Thema gekommen, was ich eigentlich später erst aufwühlen wollte, weil ich bin gerade auf der Suche nach einer Kompaktkamera. Und das war jetzt wirklich nicht beabsichtigt, dass wir jetzt schon bei diesem Thema sind. Aber ich habe mir da ein paar Alternativen aufgeschrieben, welche viel, viel preiswerter sind und ähnliche Eigenschaften aufweisen, wie jetzt diese High-End-Geschichten wie die Olympus Mü 2, die Yashica T4 oder die Contax T2 zum Beispiel haben.
Dürfte ich was einwerfen?
Wollen wir? Ja, klar.
Olympus AF1.
Hatte ich auch mal. Die habe ich verschenkt.
Oh, du bist ein Hund. Ich suche eine.
Echt? Ja, gut, ich habe hier gehabt. Die habe ich an ein Model verschenkt.
Oh, ich habe nämlich drei Alternativen hier aufgeschrieben.
Okay, eine ist die Olympus AF1.
Genau, die hat, und die Voraussetzung war 35 mm Objektiv mit einer 2,8er Blende. Ne?
Ja.
Und da ist die Olympus AF1 auf jeden Fall mit dabei. Sehr tolle Kamera, du kannst den Blitz aber nicht abstellen. Deswegen ist sie günstiger als jetzt zum Beispiel die Mü. Du kriegst die AF1 heutzutage für unter 50 Euro.
Ja, ich habe glaube ich 15 oder 20 bezahlt damals.
Genau, die Preise sind aber auch gestiegen, weil klar, diese Alternativen, die werden dann auch im Internet publik gemacht und die Leute sind dann scharf drauf, so hey, ich kann mir keine Mü kaufen oder leisten und da gucke ich einfach nach der Alternative von derselben Marke. Ne? Wie fandest du die Kamera? Erzähl mal was drüber.
Ja, ich fand die ganz gut. Also ich habe da nichts bemängeln können. Ich hatte jetzt nicht in Erinnerung, dass der Blitz immer ausgelöst hat. Aber für mich
Ja? Der Blitz löst nicht immer aus. Der Blitz ist immer auf Automatik. Das heißt, du kannst ihn nicht abstellen. Das heißt, wenn du nachts fotografieren willst und du hättest gern ein Bild nachts ohne Blitzlicht, dann konntest du den nicht abstellen.
Ach so, genauso wie wenn du das Street machst und willst inkognito sein und im schlimmsten Fall so der scheiß Blitz mit auslösen, ist assi peinlich.
Genau.
Ja, okay, aber so, stimmt, das kann ich bei meiner Yashica ausstellen, das weiß ich. So an sich, aber die war relativ klein und die hat Laune gemacht. Für mich waren das immer so kleine Partykameras, immer so, wenn ich mit meinen Jungs feiern war. Da hatte ich die in der Arschtasche mit zwei günstigen Schwarz-Weiß-Filmen und habe einfach in meinem vollen Kopf drauf losgeballert und auch mit ganz viel Fremden, habe ich so Stranger-Selfies gemacht. Ja? Und ich habe mich immer wie Bolle gefreut, wenn ich dann die eingeschickt habe und habe die digitalisiert. Und da waren Momente drauf, überragend, also finde ich so cool, was du dann so in so einem betrunkenen Zustand fotografierst und du kannst dich nicht mehr dran erinnern und dann, es hat so ein bisschen was von Hangover, ja, da kann man nochmal so ein bisschen das Revue passieren lassen, das waren für mich eher immer so Spaßkameras, ja, und bis heute noch, wenn ich jetzt gute Ergebnisse haben möchte, dann würde ich jetzt nicht auf diese zurückgreifen, manchmal nehme ich die mit zum Shooting, vor allem, wenn ich vorhabe, dass es ein bisschen trashiger aussehen soll oder halt so ein bisschen used, aber an sich wäre das dann eher so in die Richtung von, wie Ben Bernschneider es gemacht hat, David Anthony, dann halt, die haben ja fast auch nur oder sehr oft mit diesen fotografiert, auch in den Büchern. Nicht allen, aber halt teilweise und nö, das wäre jetzt nicht mein Ansporn. Für mich ist es immer ist und bleibt eine Spaßkamera und deswegen wäre es mir auch nicht wert, so viel für manche auszugeben. Aber wie gesagt, ich habe meine Yashica T3 Super ja für 1 Euro bekommen und bin relativ happy, dass ich auch mal so einen schönen Flohmarktfund bekommen habe.
Seid ihr noch da?
Ja.
Ja.
Okay. Ich habe jetzt gerade nichts mehr gehört.
Nichts? Ich habe von
Max lang nicht
mitbekommen. Wie lange nicht?
Okay. Ein paar Sekunden. Also ich habe irgendwas mit der Spaßkamera am Ende und ja.
Nee.
Ich denke aber, ich weiß, worauf du hinaus wolltest.
Ja, okay. Aber du hast ja noch andere, ja? Und erzähl mal, was hast du noch für Alternativen?
Genau. Also die Olympus AF1, 35 mm, 2,8er Objektiv. So, dann habe ich noch die Minolta AFZ.
Kenn ich gar nicht.
Auch 35, genau, kannte ich auch nicht, auch 35 mm, auch 2,8er Blende, ist ein bisschen fetter, ist ähnlich wie die AF1, kann man den Blitz auch nicht abstellen, ist halt einfach von Minolta, so würde ich mal sagen, das Gegenstück ist, hat so einen kleinen Handgriff dran, es ist ein bisschen fetter, nicht so schön anzuschauen, die Olympus AF1 ist schon eine schöne Kamera, finde ich, gefällt mir sehr gut.
Ja.
So, und jetzt kommt mein Favorit. Und es ist so ein kleiner Geheimtipp, würde ich mal sagen. Wieder selbe Leistungsdaten. Tessa-Objektiv. 4 Linsen, 4 Gruppen. Fuji DL200. Eine sehr, sehr schöne Kamera. Und da ist der Geheimtipp nämlich, dass die meisten Kameras sind die Batterien leer und du musstest bei dieser Kamera, konntest du nicht die Batterien selbst tauschen, du musstest die einschicken, damit Fuji dir die Batterien wechselt. Das ist das Interessante daran. Das heißt, du kriegst sie natürlich sehr, sehr günstig, kannst aber ohne Probleme die Batterie tauschen, indem du den Rückdeckel öffnest. Den kannst du dann mit so einem Clip komplett öffnen, weil das ist so ein Drop-In-System. Das heißt, du tust deinen Film minimal rausziehen, den Film aus dem Kanister, und tust ihn einfach von unten in die Kamera reinstecken und der tut ihn dann selbst reinziehen. Und diese Klappe kannst du dann halt öffnen, kannst die Batterie rausholen und kannst da eine wiederladbare Batterie im Endeffekt einsetzen und hast eine sehr, sehr tolle Kamera. DL200 ohne Display, DL300, die hat dann oben noch ein Display drauf und im Internet wird sie angepriesen als Yashica T4 Killer. Also das wäre so der Tipp, die gibt's für um die 30 Euro. Sehr, sehr cooles Teil, also ich denke, ich werde mir auf jeden Fall vermutlich so eine Fuji holen, ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, ja. Was ist mit deiner Tomato?
Die Tomato?
Ja.
Die habe ich verkauft. Ich habe dafür sogar ziemlich gutes Geld gekriegt, würde ich mal behaupten. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel von einer Kamera, die extrem überbewertet ist. Hat eine kleine Blende gehabt, war sehr, sehr einfach vom Aufbau. Blitz konntest du auch nicht abstellen. Es war einfach eine sehr, sehr einfache Kamera, die aber sehr schön war. Mhm. Und die hat auch ihren Hype ein bisschen übers Internet gekriegt mit, da gab's ganz viele Bilder, wie diese Tomato-Kamera in so einer Kiste Tomaten drin lag. Und sie ist einfach sehr schön. Sie ist eine rote, lackrote Kamera, aber die Leistungsdaten sind einfach nicht so cool. Aber die Fotos, die ich damit gemacht habe, zum Beispiel an meinem Geburtstag mal, die haben genau diesen Flair, diesen Charakter, den du beschrieben hast mit deinen besoffenen Exzessen, die du fotografiert hast. Die Bilder sind einfach, die haben eigenen Charme. Die sehen schon cool aus.
Du hast auf jeden Fall ein Bild von mir geschossen, da lache ich drauf und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ist noch eins.
Weil du lachst?
Generell, auch so gefällt mir das Bild. Also wenn ich drauf heulen würde, wird es mir wahrscheinlich auch nicht so gefallen. Also das Lachen hat auch so ein bisschen so seinen Teil dazu beigetragen. Aber ich kenne auf jeden Fall ein Bild von der Tomato, was mir sehr gut gefällt von mir. Jetzt gerade mal eine Frage, die ist mir spontan eingefallen. Warum ist eine 2.8er Blende so wichtig bei einer Point-and-Shoot-Kamera?
Das kann ich dir selbst gar nicht sagen. Ich habe einfach mal geguckt, dass ich was Lichtstarkes krieg und 2.8 ist so eines der lichtstärksten Optiken für diese Point-and-Shoot-Kameras. Man kriegt lichtschwächere Kameras für die Hälfte vom Preis. Ja, das war so mein Ansporn. Ich wollte einfach was, was qualitativ in eine ähnliche Riege reingeht wie diese Edelkompakten.
Mhm. Ja, letztendlich eine 2.8er Blende hört sich sehr edel an und ist ja auch schon teilweise sehr edel. Je nachdem, ist auch wieder eine Relation, ja, in was für einem Rahmen wir uns befinden und der Möglichkeiten. Aber jetzt, wir reden hier über Point-and-Shoots. Da werde ich jetzt keine hochklasse geile Bokeh-Bilder machen können. Das wird jetzt nicht mein Ansporn sein bei einer Point-and-Shoot. Und deswegen wäre jetzt, die Frage kam echt gerade, als du davon erzählt hast, habe ich mich gefragt, wäre mir jetzt für mich eine 2.8er Blende bei einer Point-and-Shoot ist unbedingt so wichtig. Ich muss sagen, ich hatte auch schon andere mit 3.5er Blende oder eine 4.er Blende. Und für die Zwecke, die ich benutze, muss ich sagen, da kann ich drauf scheißen. Ja, also ich glaube, aber so generell, es hört sich edel an, aber braucht man es unbedingt, ja. Und das ist so vielleicht auch so eine andere Frage, die man, ja, es ist schön, wenn man die Freiheit hat, aber braucht man es unbedingt?
Ich denke nicht, dass man es braucht, aber wenn du eine Situation hast, wo du es gebrauchen könntest, jetzt irgendwie dunkle Umgebung, dann bist du froh, die 20 Euro mehr gezahlt zu haben. Das ist meine Meinung. Und daran soll es nicht scheitern. Da ist mir nämlich gleich noch aufgefallen, die haben ja eine automatische Exposure, sag's mir.
Ja.
Das deutsche Wort, bitte, komm.
Belichtungszeit. Eine Automatikbelichtung, Belichtungszeitmessung.
Ja, ja, so, genau.
Okay.
Belichtungsautomatik, so jetzt.
Ja, genau, Erik, genau das war der Punkt.
Zeitautomatik.
Oh, wow, jetzt geht's los. So, eine Zeitautomatik. Und das heißt, die schließen natürlich auch die Blende, wie sie Bock haben, ne? Das genau. ist so der Punkt, genau, wo du gesagt hast, so, ja, macht das überhaupt Sinn? Und das ist einer der Gründe, warum die Contax T2 so teuer ist. Du kannst dort nämlich die Blende auf Hand nehmen und einfach geöffnet lassen. Und das können zum Beispiel diese günstigeren Varianten nicht.
Hättest du mal lieber behalten.
Ja, aber das war mir auch zu heikel. Hey, da hast du so ein teures Gerät und du willst mit den Point-and-Shoot-Kameras, wie der Max schon gesagt hat, möchtest du ja eigentlich so ein Daily-Einsatz, die willst du einfach dabei haben, willst du ins Auto schmeißen, auf einer Party mitnehmen, mach das mit der Contax, da blutet das Herz.
Ja, naja, deswegen ich habe ja schon gesagt, du kannst dir ja einen Non-Focus-Lens holen und einen Blitz und dann benutzt du halt einfach die M. Ja, also das kleine, süße, kompakte passt in jede Hosentasche und mit Blende 9 bist du da, denke ich mal, ganz gut bedient.
Ja, wir merken es gerade, ne? Blende 9. Klar hast du dann dein Zonenfokus, das funktioniert super. Also, ich habe auch schon mal Street geschossen mit diesem Zonenfokus-System.
Nee, es gibt tatsächlich für, ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht geschickt gehabt. Es gibt für das Leica M-Bajonett gibt es
Pancake.
Ja, ich glaube, kann sein, dass so heißt. Es ist im Endeffekt einfach wie die Bajonettabdeckung. Ja, nur.
Ja, Pancake genau. nennt sich das, weil die so flach
sind. Genau, und damit kannst du halt nicht fokussieren. Das ist, glaube ich, eine 9er Blende. Und ja, musst halt einfach mal machen. Und das ist. Ich würde es mir
die nicht Objektive kaufen. Kosten nicht. Ja, ich verstehe es voll und ganz, warum du es nicht kaufen willst, aber ich sag dir eins: Die Objektive kosten ein Appel und ein Ei.
Ja.
Gibt's auch mit Kunststofflinsen drin und so Zeugs. Und. Aber die Ergebnisse sind ziemlich cool.
Ja, klar.
Also da. Braucht man sich nicht abschrecken lassen oder so. Das sieht doof aus und es ist ungewohnt. Du hast ein hochqualitativen Body und hast dann auf einmal so eine Plastikkappe da drauf. Aber so die Ergebnisse sind cool. Ich finde auch diese alten Lomo-Kameras, die machen total geile Fotos, ja. Wenn die Ränder verzogen sind. Das alles ist ein bisschen arg weich. Und klar, mit der Blende 9 ist da nichts mehr weich. Aber Ich verstehe das voll und ganz, warum man das machen wollen würde. Zum Beispiel das Jupiter-Objektiv, was ich hier gegeben hat, das ist nichts krass ernstzunehmendes, aber die Ergebnisse sind toll.
Ja, also ich habe tatsächlich, Schande über mein Haupt, noch keine Zeit gefunden, es mal auszuprobieren. Leider.
Ja, nimm dir Zeit einfach.
Wird aber noch passieren, weil das dann immer so die Wahl, dann immer, weißt du, von einem Shooting, da hast du dann die Mittelformat im Rucksack, dann hast du dann die Kleinbild im Rucksack, dann geht's immer, nehme ich dann lieber noch ein Objektiv für die Mittelformat mit und beschränke mich dann bei der Kleinbild auf das 35-1.4 und ja, deswegen leidet es dann manchmal darunter und zurzeit ist irgendwie mein Filmstock komplett voll mit Farbfilmen und meine Schwarz-Weiß-Filme bluten geradeaus, was Kleinbild angeht. Also ich werde bald noch mal eine Riesenbestellung absetzen müssen, weil halt für Kameratests und um halt mein System zu finden, was ich nutzen möchte, halt sehr viele Schwarz-Weiß-Filme halt einfach draufgegangen sind. Also da ist und halt zum Üben der perfekten Entwicklung, ja, was ich ja vorhin schon angesprochen hatte. Also wenn ich da will ich gar nicht wissen, wie viele Filme ich da in den letzten 4 Monaten einfach verballert habe, random, um
Das war auch ein Thema, das hat sich sehr, sehr lange bei dir durchgezogen. Ja. Das System zu finden, welches dir jetzt so am besten liegt, oder die Kombination aus mehreren Kameras und diese Optimierung deiner Entwicklung. Genau. Komischerweise hast du dir da so viel Gedanken zugemacht. Für mich habe ich mir da gar nicht so krass Gedanken zugemacht. Ich entwickle einfach mit der App, wie gesagt. Und also habe ich schon öfters gesprochen im Podcast, deswegen will ich ja jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Aber das war für mich nie ein großes Thema, da die Entwicklung so krass zu perfektionieren. Ich denke, für mich habe ich einfach die perfekte Entwicklung und die ist gar nicht so komplex oder ich mache nichts Besonderes. Aber mit den Kameras, das verstehe ich voll und ganz. Das sind, bei mir sind es auch ein paar Zufälle gewesen, die mir da meine Lieblingskameras rauskristallisiert haben, aber ich weiß nicht, ob das mit dem zu lange mit so einem Thema zu befassen, ob das nicht irgendwie auch dann nachteilig ist.
Nein.
Weißt du, wenn man kann ich frisch an die Sache rangeht, das ist ja das, was der Max auch öfters schon gesagt hat, dass man so einmal von null die Sache nochmal in Angriff nimmt und alles danach ändert sich oder die Probleme sind nicht mehr da.
Nee, also ich
dann
lasse ich erstmal den Max was dazu sagen.
Ja. Dann würde ich mich also ich kann mir vorstellen, auf jeden Fall, Erik, wenn du lange an diesem Thema dran bist, umso länger du an diesem Thema bist, ja, umso mehr wird es dich zum Verzweifeln bringen, ja, keine Frage. Deswegen ist es vielleicht auch manchmal immer gut, ein bisschen Abstand von der ganzen Sache zu gewinnen, weil sonst siehst du einfach nur noch dann Rückschläge als irgendwelche Gewinner und dann deprimiert das ganze Thema. Alles in allem hoffe ich aber, dass du deine ganzen Entwicklungsprozesse irgendwie festgehalten hast, ja, weil ich glaube, das ist so auf jeden Fall so ein bisschen ein wissenschaftlicher Standardgedanke, weil nur durch die Notierung mancher Sachen, die du ausprobiert hast, kannst du ja auch dann wissen, was war repräsentativ und was nicht. So bin ich immer dran gegangen und ich glaube, wenn jetzt es um den Workflow geht, zum Beispiel in Entwicklung, nehmen wir das mal als Beispiel, da gibt es ja so eine krasse Streuung, ja, Danny hat auf Anhieb einfach so auf seine App vertraut, ich behaupte mal jetzt ein gemeinsamer Freund, ein Kollege, der Dominik Dürkes, der hat das letzte auch mit dem Danny sein Auto fotografiert. Er hat immer gesagt, zum Beispiel, er misst die Temperatur für seinen Entwickler mit einem Finger, ja. Und dann waren wir mal bei mir, wir haben zusammen entwickelt und ich habe gesagt, komm, jetzt miss mal die Temperatur mit deinem Finger. Und ich habe nachgemessen und dann waren es statt 20 Grad 25 Grad, was der mit seinem Finger gemessen hat. Und so hat er schon immer entwickelt, ja. Und er hat immer zufriedenstellende Ergebnisse bekommen, ja. Vielleicht ist da auch dann wie gesagt, nicht zu lang befassen, weil sonst deprimiert man nur und vielleicht auch weniger ist mehr, ja. Danny ist super zufrieden und er geht nach App. Der Dominik, der macht es mit seinem Finger, die Temperaturmessung, und der ist auch zufrieden, auch wenn ich da, also da fängt er schon zu heulen.
Der Chemikant, ja, ich sag dann, okay.
Ja, wie gesagt, ich bin ja kein Chemikant. Ich habe ja eine gute Ausbildung wie der Danny genossen. Wir sind ja beide Schlosser. Aber ich hatte, auch wenn es mir nie Spaß gemacht hat, ein sehr wissenschaftliches Studium, wo es auch hieß, dann viel im Labor zu sein. Und ich weiß noch, mein erstes Praktikum, die Laborleiterin, die wollte mich rauswerfen, weil ich habe bei einer Titration ein bisschen zu viel destilliertes Wasser reingemacht. Und dann habe ich einfach den Blaseball zusammengedrückt und wollte wieder ein bisschen Wasser rausziehen. Und die ist da voll ausgerastet, weil sie gesagt hat, ey, du kannst ja auch die Säure mit einziehen und dann ist es ja kontaminiert. Und ich wusste es nicht, warum die jetzt da so ein Fass aufmacht, so ein großes. Wie gesagt, aber durch das Studium habe ich auch so ein bisschen so viel notieren. Also ich habe heute noch eine Excel-Tabelle mit Entwicklung, wo ich dann, wenn ich zum Beispiel keine Zeiten gefunden habe, dann habe ich einfach mal eine eigene Zeit angenommen und habe alles notiert. Und wie ich auch dann halt, das ist auch wieder jetzt relativ, oder beziehungsweise ja, eine subjektive Empfindungssache, wie man seine Negative empfindet, aber habe das alles notiert, ja. Und vielleicht ist es auch für dich gut, wenn du das gemacht hast, da weißt du auch, beziehungsweise du hast es im Kopf und dann weißt du, oh, das war nicht so gut, das mache ich vielleicht nicht mehr.
Vor allen Dingen glaube ich auch, dass man den Buhmann, wie du jetzt schon mit dem Wasser sagst, ne, den Buhmann schiebt man dann gerne auf Dinge, die es dann gar nicht sind. So, ah, scheiße, guck mal, ich habe das Wasser falsch gemessen und sagt, hey, das war dann das und das, aber am Ende war es das halt gar nicht, weil es dann doch nicht so wichtig ist, besonders in der Schwarz-Weiß-Entwicklung.
Genau, weil das verzeiht so viel.
Ja, genau. Bei mir waren es halt drei Sachen, die zusammengekommen sind, weißt du, die auf einmal
gewirkt deine Hände hatten. Und dein Gesicht.
Genau, richtig. Und allein der Gedanke, dass du repräsent bist auf dieser Erde. Mein Fixierer war durch. Ich habe in das Thema selbst entwickeln, bin ich rein, oh geil, Fixierer hält ewig und bla bla bla. Und dann mal so einfach mal zwei Tage den Entwickler offen stehen lassen und so Sachen, ja. Und bei mir war es so, der Entwickler war durch, dadurch, dass halt, glaube ich, 90% der Zeit einfach ohne Deckel rumstand. Mein Fixierer hatte eine Klärzeit von 9 Minuten, wurde aber immer nur für 5 Minuten fixieren genutzt. Und dann hatte ich halt auch noch ein defektes Thermometer. Also mein Thermometer hat 20 Grad angezeigt, ich glaube bei 11 Grad. Und das ist nicht so geil. Ja. Und ich wurde halt auch nie stutzig, bis halt, weil Mittelformat, das verzeiht dir ja generell sehr, sehr viel. Ja, und dann denkst du halt, oh geil, ein bisschen Kontrastarm ziehe ich in Lightroom nach. Aber dann, als es dann wieder mehr in die Kleinbildfotografie ging, ja, fiel dann halt einfach mal auf, dass es nicht so geil ist. Und dann habe ich mich halt dahinter, habe erstmal den Entwickler getauscht, wurde besser, habe den Fixierer getauscht, wurde um einiges besser. Dann, und jetzt seit der angepassten Wassertemperatur habe ich da wirklich einen sehr, sehr guten Workflow. Ich gehe jetzt auch nach der App. Mein Kipprhythmus war übrigens auch komplett für den Arsch. Und mittlerweile finde ich mit dem, was ich da an Negativen rausbekomme, bin ich da sehr, sehr zufrieden einfach. Also ich habe wunderschöne, klare Negative. Und dadurch, dass ich mit Rodinal entwickle, habe ich halt genau die Körnung, die ich gerne hätte bei Schwarz-Weiß-Fotos.
Ja, ist doch aber schön, weil letztendlich hast du ja dann auch selbst gemerkt, oder es war für dich auch ein weiter Entwicklungsprozess, ja.
Genau.
Und ich bin mir sicher, dass diese Fehler dir nicht ein zweites Mal auftreten werden, beziehungsweise, dass du diese dann, wenn sowas vielleicht ähnliches nochmal vorkommt, dass du es kritischer hinterfragst als all die ganze Zeit zuvor.
Genau, also ich kann.
Aber jetzt das mit dem Fixierer?
Ja.
Erzähl du.
Nee, du frag du erstmal. Meinst kann ich.
Aber das mit dem Fixierer macht für mich keinen Sinn, weil ich habe auch mal einen Fixierer benutzt, einfach bis er nicht mehr funktioniert hat. Und das war das Bild der Negative war eindeutig. Du hast ganz genau gesehen, alles klar, was der Fehler ist. Ne? Das war ein Shooting beim Max daheim im Studio und hast gesehen, da ist einfach noch Material drauf, was weg muss.
Ja, ja, genau so war es ja auch, aber es waren ja drei Sachen, die gleichzeitig, also der auch mit, ich habe 9 Fixierer angesetzt, 9 Entwickler angesetzt, habe 2 Filme geschossen mit identischen Werten, mit der gleichen Kamera, also wirklich mit den, die gleichen Motive die ganze Zeit, mit mehreren Belichtungen halt einfach 36 Bilder durch und gebe ihm und erst einen mit dem neuen Fixierer und dem alten Entwickler und dann mit neuem Entwickler und altem Fixierer, ja. Und dann habe ich noch einen Film genommen und mit beides neu, ja. Und dann konntest du ganz klar auskristallisieren, dass halt beide Sachen mit drauf eingewirkt haben. Weil sonst, du kannst ja, sag ich mal, okay, dann mache ich alles neu, dann funktioniert zwar alles, ja, aber was es dann im Endeffekt war, kannst du ja nicht mehr reproduzieren. Deswegen war das für mich halt mal der Weg, einfach nur aus Interesse rauszufinden, hey, woran lag's denn? Und es lag halt an beiden.
Okay.
Und
ja. Ja, ich wollte da jetzt auch gar nicht kritisieren oder sowas, nur das ist mir halt aufgefallen, dass als ich das Problem hatte mit dem Fixierer, dass das bei mir halt einfach ein eindeutiges Ergebnis war. Bei Ben Bernschneider, weil wir den jetzt vorhin genannt hatten, der hat auch mal ein Bild gepostet, wo genau das Problem war,
ja.
Dass der Fixierer gekippt war und es war auch ein eindeutiges Bild.
Jetzt habe ich schon mal eine Frage noch.
Ja.
Und hattet ihr schon mal, dass bei eurem Fixierer sich die Silberkristalle abgelagert haben an der Wand?
Du meinst, dass die Flasche
schwarz wurde?
Nee, habe ich noch nie gehabt. Beim Entwickler habe ich das.
Echt? Ich habe es bei meinen Fixierern. Also ich habe schon zwei. Also ich habe das immer in so braunen Apothekerflaschen, Glasflaschen. Mhm. Und jetzt habe ich schon zweimal gehabt. Ich gucke meinen Fixierer an und die ganzen Silberkristalle lagern sich an der Wand ab und das ist so schwarz, du kannst da nicht durchsehen, auch wenn du es gegen das Fenster hältst.
Welchen Fixierer benutzt du denn? Weil ich hatte meinen erst, als ich angefangen habe, wann habe ich angefangen, selbst zu entwickeln? Vor einem guten Jahr, sage ich mal. Habe ich ja von dir so ein kleines Care-Package zum Rumprobieren bekommen. Und in deinem Fixierer, den du mir angesetzt hattest, hatte ich das auch, dass es komplett pechschwarz wurde.
Gut, und das ist den, wo ich schon immer nehme, den Rapid-Fixierer von Ilford.
Echt? Den benutze ich auch. Den benutze ich auch, da habe ich das gar nicht. Also, muss ich sagen.
Genau, und ich benutze den auch. Und ich möchte jetzt dazu noch was sagen, weil ich gesagt habe, ich habe das beim Entwickler. Nicht, dass die Leute jetzt denken, die wo sich auskennen, ich bin total gestört. Weil die Silberkristalle kriegst du ja nur rein, wenn du den Fixierer reinschüttest und dann wieder zurückschüttest. Ne? Und der Rodinalfixierer, der wird von Natur aus, wird der dunkel.
Ja.
Aber dieser Rapid-Fixer von Ilford, der hat das Problem, also mit den Silberkristallen eigentlich nicht. Aber ich will es nicht bashen oder so, aber du benutzt ja immer diese komischen Fomapan-Filme. Und daran wird's liegen, mein Freund.
Nein. Also ich hatte es ja tatsächlich mit Max, seinem angesetzt, für mich angesetzten Fixierer, hatte ich ja das gleiche Problem. Und ich schieße.
Ach, komm, hör auf, Ilford. Ey.
Und der wurde pechschwarz. Ja, ja. Ich habe immer noch in meinen Messbechern, ja, die ich benutze, um die Chemikalien reinzuschütten in die Entwicklerdose, habe ich immer noch schwarze Ablagerungen dadurch. Also das kann nicht an Fomapan gelegen haben. Da muss ich dein Bash leider zurücknehmen, Danny.
Das einzige Problem ist dabei nur, wenn diese sich von der Wand lösen und ich fixiere wieder und die bleiben dann vielleicht auf dem Film hängen, dass ich dann beim Scannen habe ich dann das Problem, dann diese, es sind so schwarze Punkte und die werden dann wie weiße Punkte auf meinem Film angezeigt. Ganz komisch.
Ach, das habe ich ja auch mal gehabt. Das gibt ein ganz, ganz interessantes Ergebnis. Ich sag dazu nur Analog Monolog Issue Number 2.
Ja, auf jeden Fall.
Schleichwerbung. Also
wir sind gespannt, ja. In dem Sinne, aber.
Ist jetzt Kommerz, Danny.
Kann interessant sein, aber. Man will es ja nicht immer haben, ja. Das ist ja das Problem, was ich jetzt darin sehe, weil wenn ich schon ein geiles Bild habe und dann ärgere ich mich nur, wenn ich dann so eine Schmotter auf meinem Film habe und dann die Kacke da mitscannen.
Ja.
Vor allen Dingen kriegst du den Dreck nicht weg. Wenn er drauf ist, ist er drauf.
Ja. Was ich halt sagen muss, ich finde es geil, wenn man so einen Trashing-Look haben möchte, zu wissen, wie es geht. Aber sag ich mal, man will ja eigentlich auch mal häufiger, wie Max jetzt gesagt hat, auch ein gutes Bild dann, sag ich mal, was dann klar ist und was halt technisch gut ist, dann auch mal rauskriegen. Und dann kann das halt wirklich stören, ja.
Ja, das Schlimme ist, dass das ist ja nicht mal so ein trashiger Look, also wo man jetzt sagen kann, so 90s Trash oder irgendwie experimentell, das sieht einfach nur falsch aus.
Ja, ja.
Und das ist das Problem daran.
Ich hab sowas auch schon mal gehabt. Das sieht sehr, sehr komisch aus.
Ja, erinnert mich an.
Ja. Der Dominik, den ich vorhin schon erwähnt habe, der hat mal, ich glaube, war mal das Netzmittel nicht richtig rausgewaschen und beim nächsten Entwickeln hat's geschäumt wie Sau. Und der hat diese Schaumbildung im Entwickler hat er dann auf seinen Negativen gesehen. Das war so ein Riesenrad, meine ich. Und der Himmel, da hast du so richtig so diese Blubberblasen vom Schaum noch so gesehen, sind im Himmel drin. Das war zum Beispiel auch versehentlich, aber ein sehr interessantes Ergebnis.
Außer wenn es Bilder sind, die man abliefern muss, dann ist es dann wieder ärgerlich.
Genau, ja. Da habe ich auch immer Angst mit diesem Netzmittel. Früher habe ich die Dosen immer extrem gut ausgewaschen, aber ich habe es auch manchmal einfach vergessen gehabt oder nicht so gut ausgewaschen. Ja. Und als ich dann rotiert habe, also die gekippt habe, die Entwicklungsdose, habe ich auch gemerkt, so okay, es macht keinen Glucker mehr, ne? Es gluckert nicht mehr, weil der Hohlraum gefüllt war mit Schaum. aber die Ergebnisse wurden glücklicherweise doch ganz gut.
Ich benutze mittlerweile ein Netzmittel, was du wie Chemikalien ansetzt. Ich glaube, wir haben schon mal in einer anderen Folge drüber geredet. Und ich
glaub, antistatisch, kann das sein?
Ja, also es ist antistatisch und halt und halt im Endeffekt bildstabilisierend und du kriegst nicht so leicht halt die Fussel drauf. Aber du setzt es im Endeffekt an, wie du deinen Fixierer ansetzt, hast dann eine Flüssigkeit und die kannst du so lange benutzen, bis er durch ist. Ja, und
woran merkst du das?
Das merkst du. Also er schäumt dann weniger und du hast nicht mehr diesen Schutzfilm auf dem Film vom Trocknen und sowas. Also man merkt es schon. Und ein Ansatz hält tatsächlich ewig, also wirklich ewig. Und dadurch habe ich, bei mir kommt kein Netzmittel mehr in die Entwicklungsdose. Also ich habe mir einen extra Messbecher geholt, wo
Wie machst du es dann?
Also ich hole nach dem Waschen des Filmes, ja, hole ich die beiden Spulen raus aus der Filmdose und tue sie direkt in ein Behältnis mit diesem angesetzten 1 Liter Netzmittel rein.
Ah, okay.
Und
du bist auch nicht so blöd, oder?
Nee, es ist gar nicht, weil du musst halt im Endeffekt nur die Spulen waschen, ja. Und die Spulen kannst du sehr, sehr leicht von dem Zeug befreien, weil du nimmst du einmal mit ins Badezimmer und mit einem großen Wasserhahn mit ein bisschen Druck 20 Sekunden drüber, dann ist alles weg. Und hast halt nicht das Risiko, dass es sich irgendwo in der Dose an den Seitenwänden festhält. Und nach dem Waschen ist die Dose halt blitzeblank sauber. Ja, das.
Max, hattest du nicht mal deine Entwicklungsdose in die Spülmaschine getan?
Ja, schon öfters. Außer auch alle Reagenzgläser und so.
Geil.
Würde ich auch machen.
Und funktioniert's gut?
Ja, ich muss sagen, ich bin ein fauler Mensch. Das ist genauso, ich bin auch so jemand, der gern seine Turnschuhe in die Waschmaschine macht, ja. Ob das jetzt so gut ist.
Das habe ich schon öfters gehört.
Ja, aber wieso, deshalb kann ich auch meine scheiß Fotosachen auch in der Spülmaschine machen.
Aber das mit der Waschmaschine, das kann ich nicht empfehlen bei Nike Air, weil da platzen teilweise die Luftpolster und füllen sich mit Wasser.
Okay.
Habe ich gehört.
Ja gut,
ich
hatte noch keine Nike Airs.
Dann wird's Zeit und dann werfst du in die Waschmaschine und wär 3 Kilo schwerer.
Okay.
Also ich habe nur gemerkt bei Converse, wenn du die in die Waschmaschine machst, dass die der Kleber langsam auflöst und die zerfleddern halt schneller als sonst.
Warum trägst du?
Ich hatte von Nike Internationalist und die quietschen, seitdem ich es in der Waschmaschine habe. Also man hört mich von so einem Kilometer entfernt, quick, 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 quick. Und dann ist es der Kugelkorn, der mit seinen gewaschenen Nikes da rumrennt.
aber was ich jetzt noch sagen wollte, ist zu dieser Spülmaschinengeschichte. Ja, ich glaube, was mich daran stört, ist halt, dass das Chemikalien sind und dass in der Spülmaschine eigentlich Gegenstände drin sind, mit denen man speist. Mhm. Und ich glaube, das ist so der Punkt, der mich so ein bisschen stört daran.
Was meinst du mit speist?
Man isst auf seinen Tellern.
Ach so, ich habe jetzt eher chemisch gedacht, irgendeine Einspeisung oder sonst was.
Nee, also
ja, Einspeisung in meinen Mund. Mit der Ausspeisung aus meinem
Arsch. Ja, genau. Okay. Aber ist ja in Ordnung.
Aber ich bin zwar kein Chemiker, ja, aber ich denke mal, wenn du diese Entwicklungsdose, ja, ich weiß nicht, wie lange wässert ihr so im Schnitt? Bei mir sind es meistens so
10 Minuten, okay,
bei
mindestens.
Mir sind's 12, 13 Minuten, die ich einfach sicherheitshalber wässere. Ja.
Vielleicht 5 Minuten bei mir.
Okay, also ich wässere immer die ersten 2 Minuten mit Wasser rein, Wasser raus, Wasser rein, Wasser raus und dann 11 Minuten, wo das Wasser immer 2 Minuten drin steht, auskippen, wieder füllen, wieder 2 Minuten stehen. Und den Vorgang wiederhole ich dann 5-mal und habe immer sehr, sehr gute Ergebnisse. Und danach ist diese Dose eigentlich wirklich sauber. Ja? Also da müssten ja.
Was war das gerade?
Ich musste niesen, sorry. Achso.
Achso, ich dachte, du bist gekommen.
Das auch.
Das passiert immer gemeinsam. Immer das Niesen und kommen.
Wie der Rübsniesfurz von Kindsköpfen.
Genau, bei Max ist die deutsche Variation und das Niesen in einem.
Genau.
Und eigentlich nach diesem Auswaschen müsste diese Dose ja sauber sein. Klar, es sind Plastikdosen, da verfängt sich immer was drin und, ja. Aber ich denke mal, nach 13 Minuten Wässern, das wird so ein geringer Teil sein, wenn du es danach noch in die Spülmaschine machst. Was sich dann im Endeffekt, vor allem du hast ja mal gesagt, Rodinale, die gleichen Bestandteile wie Kot. Und es dürfte dich ja gerade eigentlich nicht stören, Danny.
Alter Kotnascher.
Genau.
Triggert mich dann natürlich extrem. Ja.
Dann kriegst du immer Bock auf mehr, wenn du.
Das ist eine Sache, die ich ja gelesen habe, dass das Rodinal im Endeffekt dieselben Bestandteile hat wie Kot. Und dass man das normalerweise angeblich die Toilette runterspülen kann oder den Abfluss.
Ja. Ich glaube, der Clou ist ja nicht mal Entwickler, sondern
Fixierer.
Fixierer ist sehr, sehr schädlich.
Ja. Den darfst du nicht wegschütten.
Also ich gebe alles aber beim Sondermüll ab.
Was daran schädlich ist, das hat mir auch noch keiner sagen können.
Es ist halt
das stört mich so ein bisschen.
Also es kann halt, ich nehme mal an, es kann die Rohrleitung angreifen.
Meinst du? Ich glaube, es hat eher was mit Umweltschutz zu tun.
Aber hier ist es ja relativ. Ich gebe einfach alles. Ich hole mir, ich habe immer so, im Bauhaus gibt es so 4-Euro-Kanister, 5 Liter, die fülle ich halt mit Entwickler. Ja, ist halt 10.
Genau, dieselben habe ich auch.
10-mal entwickeln, diese durchsichtigen, 10-mal entwickeln, ist ein Kanister voll. Kaufe ich mir, keine Ahnung, pro Jahr 5, 6, 7 Behälter oder so und die kannst du hier bei uns in Mannheim gratis bei jeder Mülldeponie abgeben. Ja, Fixierer und
Entwickler. Echt? Bei uns kostet das?
Echt? Dann bringst du gerade mir mit.
Bei uns nehmen sie es nicht an.
Echt? Sag mal, was das? Ja gut, falls. Nee.
Ja, hinter.
Ja, bei mir kommt, Fixierer oder Entwickler? Ich so, ja, beides. Ja, stellen sie es gerade da hinten hin. So, muss ich was zahlen? Nö, sie kommen aus Mannheim. Dankeschön. Und deswegen.
Das hat er dir angesehen an den hochgekrempelten Hosen.
Am Nummernschild.
Ach so. Och, scheiße.
Ja, jetzt habe ich dich mal wieder zerstört. Pfälzer erkennt man ja dann immer mit den karierten Dreiviertelhosen und dem getunten Auto und der 16-jährigen Freundin. Deswegen, dich würde er dann auch erkennen, Danny. Also da musst du dir keine Sorgen machen. Du müsstest zahlen.
Nee, ich glaube, so ein Pfälzer erkennst du vielleicht eher am Traktor, mit dem man dann zum Winterboni fährt.
Nee, aber soll ja kein Gebäsche sein, es ist ja alles freundschaftlicher Humor gerade.
Ja, und wir haben auch nichts gegen Pfälzer und nichts gegen Mannheimer, alles gut.
Natürlich nicht. Aber wenn ihr Chemikalien, wenn ihr dafür zahlen müsst, ihr könnt die auch lagern und mir mitgeben, ja, weil ich wohne ungefähr Fahrtweg 10 Minuten von der Mülldeponie entfernt. Und ja. Das ist für mich, stellt für mich kein Problem, da Photochemie abzugeben. Ja, also das ist halt eine Sache von 15 Minuten, dann bin ich wieder zu Hause, so im Schnitt.
Ja, kein Thema. Also danke für das Angebot.
Gerne. Genau. Dafür kriege ich alle 3 Zines von dir gratis. Was?
da reden wir nochmal drüber.
ich mache Werbung.
So, ich denke, wir sind jetzt langsam am Ende, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, würde ich auch mal sagen.
Ich denke mal, wir müssten jetzt dann über 1 Stunde sein. 1 Stunde 15 sehe ich hier gerade in der Aufnahme. Das klingt genau. Doch mal sehr gut, ja. Wer bis hierhin zugehört hat, ist ehrenvoll.
Ja, das ist ein harter Kampf gewesen, glaube ich.
Aber es wird
TÜV-geprüfter Ehrenmann.
TÜV-geprüfter Ehrenmann. Richtig.
Ja, aber es wird,
also, Männer,
es wird ja auch wieder lockerer, jetzt, wenn wir uns mal häufiger hören.
Natürlich.
Genau.
Wunderschön.
Männer, macht's gut.
Ja, bis vielen Dank, gell? Hat Spaß gemacht. Und in diesem Sinne,
bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ja, ciao.
Das war Grobkörnig. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, gutes Licht.